Hallo zusammen, hier ist der Podcast Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Und ich sag mal in zwei Sätzen, wie Jesus die Heilige Schrift zusammenfasst. Es geht folgendermaßen: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und bei dem Thema deinen Nächsten wie dich selbst habe ich heute für uns einen Gast hier. Ich habe ihn auf vielen Veranstaltungen schon kennenlernen dürfen und gesehen und viel von ihm gehört. Das ist Florian Wieczorek vom Blauen Rettungsstern. Florian, danke, dass du heute in unseren kleinen, aber feinen Podcast gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, Florian, der Blaue Rettungsstern. Also wenn man dich so hier erlebt in Norderstedt und im Internet nach dir sucht, ne, dann ist das eine der beiden Säulen, mit denen ich dich in Verbindung bringe. Zu der anderen kommen wir später. Blauer Rettungsstern, ich verbinde euch immer mit Fahrten in die Ukraine und ich verbinde euch irgendwie mit, ist noch nicht so ein alter Verein, ja, ist kreativ und macht gute Sachen für Menschen in Krisengebieten. So habe ich das erstmal bei mir abgespeichert.
Ja.
Erzähl mal über den Blauen Rettungsstern, bitte.
Ja, also das sind unsere Schwerpunkte, die wir jetzt tatsächlich auch aktuell haben oder ja, auch ja, machen. Aber wir haben eine ganz andere Geschichte, die ich sehr interessant finde tatsächlich. Also wir haben ganz früher, also ich habe den Verein ja vor 6 Jahren gegründet mit ein paar anderen Leuten, haben wir Demosanitätsdienste gemacht.
Ah, okay.
Mhm. Und dann gab es ja 2021 die Ahrtal-Katastrophe. Mhm. Und da fing dann für uns so der humanitäre Auftrag in der, Hilfsgüterlieferung an und der Vororthilfe. Wir haben davor aber schon mit der Obdachlosenhilfe angefangen tatsächlich. Ja. Und dann hat sich das weiterentwickelt und Demosanitätsdienst machen wir tatsächlich jetzt so gut wie gar nicht mehr. Aber die humanitäre Hilfe, die ist bei uns jetzt sehr weit ausgeprägt. Wir fahren ja jetzt, wie du schon sagtest, sehr oft in die Ukraine und helfen da dann natürlich.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal würde mich interessieren, das interessiert mich als Pastor auch sehr, wie sowas eigentlich entsteht. Also eigentlich sind Demos ja schon begleitet von anderen Sanitätsdiensten.
Nein.
Oder gar nicht?
Nein.
Okay.
Also Demonstrationen grundsätzlich unterliegen ja auch keiner Veranstaltungsverordnung, weil Grundrecht auf Demonstration. Mhm. Das heißt, das höchste der Gefühle, was vor Ort tatsächlich wäre, wären die Einsatzkräfte von der Polizei. Also die haben auch oft einen Rettungswagen da, der ist aber ausschließlich für die Polizei.
Mhm.
Und dann würde halt der örtliche Rettungsdienst hinzugezogen werden. Die würden aber niemals in die Demonstration reinlaufen.
Ah, und das macht ihr. Ihr habt gesehen, da ist eine Lücke praktisch in der Versorgungslage.
Genau, vor allem wollten wir auch eine neutrale Lücke sein, weil wir wollten weder links noch rechts, sondern wir haben halt gesagt, wenn ein Mensch am Boden liegt und da ist tatsächlich egal wer, dann hat der Hilfe verdient.
Mhm.
Und daraufhin haben wir uns dann gegründet.
Ja, ist ja unsere Geschichte dazu, ist ja die vom barmherzigen Samariter, kennst du ja wahrscheinlich. Ne?
Die kenne ich ja.
Und der einem jüdischen Menschen hilft und die waren sich damals nicht grün, diese beiden Gruppen. Ne? Also ja, okay, dann habe ich verstanden. Und hast du dann Freunde angesprochen oder wie ist das gelaufen?
Nee, tatsächlich hat sich das damals ergeben über Fridays for Future.
Mhm.
Da habe ich tatsächlich dann angefangen, da war ich dann so in der Sanitätsgruppe und habe mich dann da zum stellvertretenden Leiter hochgearbeitet und habe dann mit den Leuten, die da waren, haben wir dann gesagt, ja, wir würden das auch gerne in anderen Bereichen machen.
Ah.
Und haben das dann sozusagen ausgeweitet und dann haben wir den Verein gegründet als Basis.
Okay. Also das heißt, Fridays for Future hat das praktisch für sich schon entwickelt, einfach um die Demos gut begleitet zu haben?
Mehr oder minder. Es gab da einen Rettungssanitäter, der gesagt hat, ich möchte das ganz gerne aufbauen, weil mir das wichtig ist und hat dann dieses Netzwerk von DemosanitäterInnen eben dann ins Lande gerufen.
Und dann habt ihr euch getroffen, kennengelernt, habt ein paar Demos vermutlich begleitet.
Genau.
Und dann kam die Idee, da ist noch mehr drin bei uns. Und das Ahrtal war praktisch so der Zündungspunkt, wo das dann passiert ist bei euch.
Sozusagen, genau. Mhm. Also wir haben sehr viel Demosanitätsdienst dann gemacht. Und zwar dann auch bei den Demonstrationen, wo oft Leute auch zu Schaden gekommen sind, also auch Unbeteiligte. Mhm. Das war auch ein wichtiger Augenmerk, wo wir dann gesagt haben, ne, die Leute müssen ja auch versorgt werden. Und da waren wir dann auch erstmal. Mhm. Das heißt, auch mit der Polizei kenne ich mich sehr gut aus, aber da war uns auch wichtig, immer respektvoller Umgang mit der Polizei. Das hat auch bei uns immer super funktioniert. Und so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Und dann sind wir damals über einen Veranstaltungspartner während der Corona-Zeit, haben wir dann eben damals, als das Ahrtal dann eben die Katastrophe da war, haben wir dann eben was organisiert, also was Größeres. Also wir haben dann da Bagger und schweres Gerät organisiert, Tonnen an Hilfsgütern und sind dann halt eben mit Dutzenden Einsatzkräften und schwerem Gerät halt runtergefahren und haben dann vor Ort halt geholfen.
Sag mal konkret, wie organisiert man einen großen Bagger? Also ich kenne auch ein paar Leute hier in Norderstedt, aber ich wüsste jetzt nicht, wen ich als erstes ansprechen
soll. Ganz stumpf, man schreibt effektiv alles im Umkreis von 200 Kilometern
an
und telefoniert dahinterher und hofft, dass irgendwer Ja sagt. Ah. Also wir haben auch ganz viele Baumärkte tatsächlich angeschrieben. Und ich glaube, von denen, mein Kollege hatte damals, glaube ich, 500 Baumärkte angeschrieben in der Umgebung, muss man da schon weiter ausfassen. Und von denen hatten sich dann 5 gemeldet.
Okay.
Und haben uns dann mit Hilfsgütern eben unterstützt, zum Beispiel. Also dann auch nicht zu wenig Hilfsgüter. Und dann hat man halt auch eben die ganzen Leute da angeschrieben und hat gesagt, hier, habt ihr vielleicht mal einen Bagger, weil wir brauchen ja auch einen Transporter. Also wir kannst ja nicht mit einem Bagger über die Autobahn fahren.
Nee, klar, du brauchst natürlich das Gerät dafür.
Genau, und Sattelliga brauchst du dann dafür. Und Sprit war dann ja auch immer so eine Sache. Ja, und so entsteht das dann.
Ah, okay, verstehe. Und die Info kam dann von den Rettungsorganisationen vor Ort, was die brauchen? Oder wie ist dieser Kontakt entstanden?
Wir hatten einen Bekannten tatsächlich, der in der Gemeinde, die unter anderem sehr schwer betroffen war, auch in Gemeinde Ahrweiler, war ja direkt an der Ahr, der hatte uns dann halt gefragt, ob wir nicht unterstützen könnten. Und da hatten wir gesagt, klar, wir versuchen alles, was geht. Und daraufhin.
Ah ja, okay. Ich kenne viele Leute, die da waren, auch so aus dem Bereich Notfallseelsorge und psychosoziale Intervention. Und die haben alle gesagt, dass das ein wahnsinns gutes Feeling war, dass alle so richtig, richtig gut zusammengearbeitet haben. War das für euch auch?
Ja, ohne Frage. Also es war zwar teilweise etwas unkoordiniert, weil das natürlich eine Lage war, die nicht so häufig passiert. Aber gerade die Zivilbevölkerung, die hat sich wirklich super organisiert dann irgendwann und wirklich mit einem Gefühl des gemeinsamen Tuns, das hat mich selber ein bisschen überwältigt. Ich habe da immer dieses Bild vor Augen, wo wir alle an der A sind, wo alles überflutet war und wirklich Dutzende Leute da angepackt haben, geschaufelt haben, geholfen haben. Mhm. Das war wirklich sehr überwältigend. Da kriege ich immer noch Gänsehaut,
wenn ich das so denke. Ja, das haben wirklich alle erzählt. Die kamen also, obwohl das so schrecklich war, ganz beglückt auf eine Weise wieder im Sinne von, auch wenn was Schreckliches passiert, kann man das irgendwie miteinander meistern, so eine Lage wieder irgendwie zu sortieren jedenfalls. Ne?
Aber das ist auch eine Sache tatsächlich, die Zivilbevölkerung ist tatsächlich das Rückgrat. Also das muss man einfach sagen. Also ohne die geht es nie. Ohne die, also Zivilbevölkerung zähle ich auch tatsächlich unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit rein. Also ich heiße ja auf Instagram nicht ohne Grund Mr. Ehrenamt, weil ich mich mit Ehrenamt auch sehr viel beschäftige.
Ja.
Und ohne das Ehrenamt, und da ist egal, also es ist nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, es ist auch die Tafel zum Beispiel, da habe ich auch lange gearbeitet. Das sind die Leute, die am Ende auch unsere Gesellschaft hochhalten.
Ja. Wo du es jetzt angesprochen hast, ne? Ich habe mitbekommen, einmal über die Presse, aber ich habe auch noch mal jetzt ein bisschen nachgeschaut, dass du für dein Engagement ja auch schon geehrt worden bist ziemlich häufig. Ne? Magst du es mal erzählen, was das für Würdigungen waren? Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich habe nicht alles davon jetzt so richtig mitgekriegt. So.
Also,
ich vermute, du machst das gar nicht so gerne, aber für unsere Zuhörer wäre das schon interessant.
Tatsächlich finde ich, also man muss schon sagen, ich freue mich natürlich auch, wenn ich, wenn das Engagement gewürdigt wird, aber ich finde, das Engagement von mir als einzelne Person ist nicht das, was gewürdigt werden sollte, sondern vielmehr das, was so viele Tausende, Millionen Menschen leisten, was mich immer wieder berührt. Das ist sehr überwältigend und dafür, finde ich, sollte es eher Preise geben als für mich als Einzelperson.
Du bist repräsentativ, sehe ich mehr so für deine Gruppe, für diese Art von Arbeit. Ne? Es macht Menschen Mut, das auch zu machen, wenn sie sehen, das wird auch irgendwie.
Ja, das kann man tatsächlich so sehen. Ich habe mich auch sehr gefreut, wenn sich der ein oder andere tatsächlich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich würde auch gerne mal was im Ehrenamtsbereich machen.
Ja, super.
Da habe ich mich wirklich gefreut, auch weil ich mir selber mal vorgenommen hatte, das schleift aber gerne ein bisschen mehr Content Richtung eben Ehrenamt zu machen, dass man halt die Leute auch motiviert bekommt, weil es sind ja doch oft viele Doppeltäter, sage ich immer ganz gerne, die ja wirklich in vielen Organisationen
auch.
Ja, das zieht sich, glaube ich, durch. Ja, aber was waren das jetzt für Auszeichnungen?
Land Schleswig-Holstein,
genau, richtig? Also der Ministerpräsident, der dann ja am Ende leider nicht da war, tatsächlich dann junges Engagement ausgezeichnet. Was ich ein bisschen schade fand, muss ich tatsächlich auch sagen, es war halt von der Würdigung her, ich finde, es gibt so viele junge Menschen, die wirklich sehr viel leisten. Und es gibt ja ein Pendant dazu, wenn man jahrelang leistet, dann gibt es ja die so eine Ehrennadel. Und ich hätte mir gewünscht, dass Leute tatsächlich diese Ehrennadel bekommen, weil ich finde, Engagement, egal wie lange man es betreibt, wenn man es wirklich intensiv betreibt, hat jeder die gleiche Würdigung verdient. Und das habe ich mir mehr für die anderen gewünscht, weil die wirklich teilweise, weil ich habe mich ja auch mit denen unterhalten und da waren viele junge Leute dabei, die wirklich so intensiv geholfen haben oder sich engagiert haben, sei es jetzt in der Jugendprävention, sei es in Sanitätsdiensten, bei der Feuerwehr, in Kinder- und Jugendbeiräten, wirklich super. Aber ich fand es auch einen guten Schritt, da habe ich tatsächlich auf der einen Veranstaltung noch mit Herrn Günther drüber gesprochen, dass man überhaupt an die junge Generation denkt. Das fand ich auf jeden Fall schon mal super. Und dann gibt es halt noch ein paar Auszeichnungen von ein paar internationalen Organisationen, die halt im Rahmen der Ukraine-Hilfe entstanden sind. Das ist zum Beispiel die Lazarus-Union, da habe ich, glaube ich, sogar zwei oder drei.
Ich habe die Bilder gesehen, die Urkunden.
Genau, ich habe auch nicht alles gepostet. Mir ist das auch tatsächlich ein bisschen
sehr peinlich. Sympathisch. Ich höre jetzt auch auf, dich danach zu fragen. Ich merke schon, du quetschst es mehr raus, als dass es so von selber fließt. Sehr sympathisch, Florian. Dankeschön, dass du es trotzdem gesagt hast. Weil also ich finde, diese Art von Würdigung ist tatsächlich dazu da, den Menschen zu zeigen, wo der Kompass ist. Wo die Reise eigentlich hingehen soll in unserer Gesellschaft.
Definitiv. Was ich ganz gerne da mal sage, und das sage ich auch gerne den PolitikerInnen dann, wenn die wirklich eine Würdigung möchten, dann sollen die bitte vernünftige Pakete schnüren, die dann eben das Ehrenamt stärken. Weil so eine Auszeichnung ist ganz toll. Die kann ich mir ins Regal stellen. Ja, da kann ich dann irgendwann mal drauf gucken. Ist ein schöner Staubfänger.
Die Förderung muss halt hier.
Genau, aber ich kann halt keine Hilfe leisten, wenn ich nicht aktiv irgendwo Gelder herbekomme.
Ja, völlig klar.
Und unsere Gelder, das muss man sagen, wir sind spendenfinanziert.
Ja.
Und das, was ich auch immer traurig finde, ich freue mich, und da, falls jemand aus dem Verein auch zuhört, vielen Dank an euch, ist aber, dass ganz viele Spenden auch aus diesen Bereichen, aus unseren Bereichen kommen. Also selbst meine Kunden versuche ich schon zu überreden, zu spenden, weil ich sage, Leute, wir haben eine Verantwortung. Also jeder Betrieb, jede Person, uns geht's gut hier.
Ja.
Ich habe hier drüben in der Ukraine wirklich Elend gesehen und uns geht es gut hier. Ja. Und deswegen sage ich, stehen wir auch in der Verantwortung, aber nicht nur wir als die Kleinen, sage ich mal, sondern auch große Konzerne, große Betriebe stehen in der Verantwortung, was unserer Gesellschaft zurückzugeben, hier in Deutschland, aber halt auch international.
Ja, also das ist hiermit ein Spendenaufruf. Ne? Die Spendendaten schreibe ich einfach in die Shownotes rein. Und
das ist ganz lieb.
Dann hoffen wir, dass viele Menschen was für euch geben. Das Elend in der Ukraine. Ne? Also ich war vor kurzem in Tansania für ein paar Wochen und habe da so mitgelebt. Und ich finde es krass, was für ein Unterschied das zu dem Leben hier ist. Also so krass anders, dass man kaum glauben könnte, es wäre derselbe Planet, auf dem wir leben. So. Und das hat meinen Blick schon wieder sehr verändert auf unser Leben hier. Wie ging es dir, als du wieder hier warst? Ich vermute, das war ja auch wirklich eine radikale Erfahrung. Ne? Aus dem Kriegsgebiet wieder ja, in ein mehr oder weniger beschauliches Leben in Norderstedt. Alles ist irgendwie ziemlich safe hier bei uns. Ne? Erzähl mal, wie war das so, deine Erfahrung?
Also ich hatte ja, ich will nicht sagen das Glück, das ist ein bisschen falsch formuliert, aber meine Erfahrung startete ja damit, dass wir erstmal in Regionen gefahren sind, die ja auch sicher ist auch das falsche Wort, aber sicherer als andere Regionen sind.
Also nicht die Frontabschnitte genau, praktisch.
Wir sind ja nach Lviv gefahren, das waren so, ich glaube, meine ersten drei Touren waren Lviv. Da habe ich auch von dem Elend gar nicht so viel mitbekommen. Wir sind da reingefahren, wir haben Hilfsgüter relativ grenznah abgegeben an ein Kinderrehabilitationszentrum und sind dann wieder zurückgefahren.
Okay.
Da habe ich auch noch gar nicht so viel, also man hat natürlich ein paar Checkpoints, ich glaube zwei Checkpoints habe ich zu dem Zeitpunkt dann gehabt. Und dann haben mein Kollege Thomas und ich uns halt gesagt, das reicht nicht. Also da, wo die Sachen sind, das ist nett, aber die brauchen die in ganz anderen Regionen. Und dann fing das ja erst, ich glaube, mit der vierten oder fünften Tour an, tiefer in die Gebiete reinzufahren. Und da hat es dann halt einen auch richtig getroffen. Und wir haben tatsächlich ja auch dann, das war mir auch wichtig, von den Leuten vor Ort mir die Eindrücke schildern lassen. Und was man da mitbekommen hat, das hat schon an einem genagt. Also das muss man,
glaube ich, sofort, ja.
Das muss man auch schon sagen, wenn man vor zerstörten Gebäuden da wirklich steht und man sieht, okay, da ist wirklich, also zum Beispiel in Dnipro, da war ein unglaublich großes so Plattenbauten, das ist, glaube ich, auch ein Bild, was
Ich habe das Bild von dir da gesehen.
Genau, da ist der ganze mittlere Teil eingestürzt und dann gibt es eine Bushaltestelle direkt gegenüber, wo ganz viele Kuscheltiere aufgebaut sind, weil da so viele Kinder gestorben sind.
Wow.
Das war wirklich also herzzerreißend und wenn man halt auch vor größeren Mengen an Leichen da steht, weil die ja auch dann durchaus da sind, dann ist das durchaus ein Bild, was einem im Gedächtnis bleibt und was mich auch in der einen oder anderen Nacht wieder verfolgt hat. Was mich aber wieder darum bestärkt hat, dann eben hier, wenn wir hier in Deutschland sind, wie gut es uns geht und dass die Sorgen, die ich quasi ja auch manchmal habe, dann doch irgendwie ganz schön belanglos sind. Und das kam dann ja immer so am Anfang, es gibt ja so eine App, die heißt Alert. Da kriegt man auch die ganzen Luftalarme mal drauf, wenn man nicht in der Region ist oder wenn man nicht gerade in einem, wo Sirenen aufgebaut sind. Und das hast du dann immer verfolgt. Mittlerweile habe ich die auch ausgeschaltet, weil ich sage, wenn es kommt, dann kommt es, dann habe ich sowieso keine Chance. Aber es ist schon heftig. Also auch wir waren weit vor dem Krankenhausangriff, dem Kinderkrankenhausangriff in Kiew, waren wir in einem Kinderkrankenhaus in Mykolaiv. Und da haben sie uns die Drohne vor dem Fenster weggeschossen.
Okay, das heißt, ihr hattet richtig dann Glück gehabt.
Da haben wir wirklich Glück gehabt. Also deswegen, das ist auch das, was manche Leute ja sagen, ja, wir dürfen keine Waffen liefern des Friedens willen. Aber diese Waffen sind halt auch dafür da, um eben die Zivilbevölkerung zu schützen. Hätten die da das nicht gehabt, würde ich hier heute nicht mit dir sitzen.
Nee, ist klar. Und das ist ja für uns Christinnen und Christen eine durchaus große Herausforderung seit dem Angriffskrieg. Auch für mich persönlich, ich war lange Teil der Friedensbewegung und habe Zivildienst gemacht, ne? Also auch so im Krankenhausbereich. Ich mache mal eine Bemerkung für unsere ZuhörerInnen, die jetzt so christlich unterwegs sind. Also in der Bibel heißt es nicht, du sollst nicht töten, sondern da steht, du sollst nicht morden. Das ist die Vokabel. Das ist wichtig auf Hebräisch, das zu unterscheiden. Und selbst im Alten Testament ist also erstmal Kriegsdienst nichts Tabuisiertes. Mit Jesus wurde das natürlich radikaler. Und für christliche SoldatInnen gilt Folgendes: Liebe nicht den Krieg, sondern liebe die Menschen und das Leben. Und der Krieg muss leider manchmal sein. Und ihn nicht zu verherrlichen, das ist der christliche Weg, Soldatin und Soldat zu sein, sondern wir nennen das so aus der theologischen Tradition das Opus Alienum. Das ist ein fremdes Werk für den Glauben oder den Glaubenden, aber es muss halt sein. Jemand muss es machen, weil ohne Schutz vor Angreifern geht es natürlich gar nicht. Und in der Ukraine sieht man das, wie du sagst, ja sofort. Nur mal als theologische Einordnung, ne, ist manchmal auch wichtig, das einmal klar zu kriegen. Was hilft dir, wenn du jetzt an solche schwierigen Situationen denkst? Ne, aus der Notfallseelsorge sagen wir immer, viel Bewegung, was Schönes machen, was Schönes planen und in den stillen Momenten das Schwierige an sich ranlassen. Wie machst du das? Was ist so dein Weg, mit den schwierigen Erinnerungen zu leben?
Reden. Ganz ja. Viel reden. Also ich habe ja das Glück, dass ich in meinem Team Leute habe, die für mich Familie sind. Ja. Also wirklich Leute, mit denen ich blind vertraue. Mhm. Ist auch eine Voraussetzung tatsächlich bei uns, weil wir sagen, wenn es hart auf hart kommt,
dann musst du dich verlassen können.
Genau, dann musst du dich auf die Leute verlassen können.
Klar.
Und wir reden vor Ort, also da ich ja auch Vorsitzender und Leiter dieser Organisation bin, habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung. Deswegen rede ich gerade bei schwierigen Erlebnissen, egal in welchem Kontext, also auch hier in Deutschland. Wir hatten zum Beispiel mal im Rahmen der Obdachlosenhilfe in Hamburg hatten wir einen Personenunfall mit Zug, also wo jemand vom Zug überfahren wurde oder angefahren wurde und wo wir eine Praktikantin dabei hatten.
Ja.
Und die hat das alles mitgesehen musste auch noch hier helfen, weil die ja in Uniform da stand. Und da ist für mich das absolut Wichtigste reden.
Ja.
Darüber reden, das hilft mir auch tatsächlich sehr. Mhm. Und so kann ich das tatsächlich auch sehr gut
verarbeiten. Bist ja weiter bereit, die Arbeit zu machen.
Genau.
Bist ein fröhlicher Mensch. So, ne?
Genau. Und das werde ich auch weiterhin machen, weil das wichtig ist.
Schön zu hören, dass das dir so geht, ja. Ja, okay. Neben der Hilfe für die Ukraine kann man euch aber auch buchen, habe ich gelesen. Oder auf euch zugehen und sagen, wir brauchen hier Sanitätshilfe,
ja.
Könnt ihr was machen? Oder stimmt das?
Ja, das ist richtig.
Ja,
Wir machen Sanitätsdienste. Mhm. Die Sanitätsdienste machen wir dann halt entgeltlich. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass wir damit eben unsere Projekte finanzieren.
Irgendwo muss die Kohle herkommen.
Genau, wenn sie nicht aus den Spenden kommt, dann kommt sie eben aus Sanitätsdiensten.
Ihr bietet ja auch was an.
Genau.
An Leistungen.
Und da auch Erste-Hilfe-Kurse zum Beispiel bieten wir über einen Drittanbieter, also über meine Firma an, wo ich dann sozusagen mit meinem Verein den Deal habe, wenn der Kunde sozusagen darüber kommt, dann gehen die Einnahmen als Spende an den Verein.
Mhm. Okay, so. Ja, super.
Und das ist für uns halt eine Einnahmensquelle, weil auch wir sind natürlich mit laufenden Kosten und auch mit den Kosten für so welche Touren sehr belastet. Also damit man das auch mal einordnen kann.
Ja, sag mal, das wäre interessant, genau, das
also so zu hören. Also so ein Transport kostet pro Fahrzeug im Schnitt 1.500 Euro.
Ja,
so, das ist ein Transportweg hin und zurück. Mhm. Da kommen jetzt natürlich, wir fahren ja in der Regel nicht mit einem, sondern mit beispielsweise 2-3 Fahrzeugen rüber, plus Transporte, die zwischendurch mit LKWs erfolgen. Mhm. Also wir haben Kooperationspartner und da bringen wir dann auch über LKWs dann Hilfsgüter.
Also locker 10.000 bis 15.000 Euro so rum?
Ja, also ich hatte mir jetzt von meinem Kassenwart neulich mal eine Auflistung geben lassen. Ich glaube, da waren wir schon bei 20.000, 25.000 Euro.
Das glaube ich sofort, ja. Ihr braucht ja auch noch Unterkunft, Verpflegung, alles irgendwie.
Ja, da haben wir tatsächlich Glück. Also was ich erlebt habe in der Ukraine, die Gastfreundschaft, die ist wirklich also das habe ich noch nie in Deutschland, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. Also Essen und Unterkunft war nie ein Problem.
Nee, ist klar.
Also
ist
wir
klar.
sind ja auch mit der zukünftigen Kooperationsstadt der Stadt Norderstedt, Oman, sind wir auch sehr, sehr eng verbunden und auch die stellen uns zum Beispiel immer ein Hotel. Die kriegen immer Essen. Also ist wirklich super.
Ich weiß genau, was du meinst. Ein Bett ist immer da, ein Platz am Tisch und jemand zum Reden ist auch immer da. Ne?
Genau.
Und alles sehr herzlich, freundlich und so.
Also vor allem auch, wenn die da teilweise nichts haben, aber die Tischen für den Zeitraum, wo wir da sind.
Genau das Gleiche. Genau. Ja, ja.
Und wenn
sie haben wenig
Brot,
und davon geben sie dir alles.
Genau, also das ist wirklich, finde ich super.
Ja, das freut mich. Ja, das ist ja auch was man so als Spirit zurückbekommt. Ne?
Ja.
Das kannst du in Geld ja gar nicht aufwiegen. Nee. So,
also auch die Erfahrungen. Ich muss auch immer an eine Erfahrung denken, die mich bestätigt hat, warum ich das mache. War auch in Oman. Da beliefern wir oft ein Zentrum für Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Und die waren gerade so Nikolaus rum, waren wir da und haben Geschenke gebracht. Und dann kam da dieses eine Mädchen auf mich zu, hat mich in diesen tanzenden Kreis gezogen und hat mich dann umarmt. Und das war wirklich so, also ich stand da erstmal total perplex, weil ich gerade gar nicht wusste, was ich machen soll. Und hat mich dann an die Hand genommen und das war so herzerwärmend, das hat mich so gefreut.
Ja, ja.
Und da habe ich wieder gesehen, genau dafür mache ich es. Und dann kam auch leider relativ schnell wieder die Realität, weil dann gab es nämlich Luftalarm und dann mussten wir alle, oder die Kinder alle wieder in die Schutzbunker.
Na klar, okay. Wenn du jetzt über deine Erfahrungen dann nachdenkst, was ist deine Botschaft an uns? Oder gibt es was so... Also so, ich habe gemerkt, als ich aus Afrika wiederkam, hatte ich irgendwie eine Message in mir, die wollte ich weitergeben. So, bei mir war das so im Sinne von, haltet mehr zusammen. Nicht alle bitte einzeln, nicht so individualistisch, bitte haltet zusammen. Irgendwie sowas war das bei mir.
Also ich kann ja sagen, es ist eigentlich nicht eine Botschaft. Ich habe so viele mittlerweile, also das, was du gerade gesagt hast, könnte ich total unterschreiben. Also dieses Zusammenhalten ist eine super Sache, aber auch, wo du mir auch am Anfang gesagt hast, liebe deinen Nächsten, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, weil wenn wir tatsächlich aufhören zu hassen, egal in welchem Bereich. Also wie du ja weißt, bin ich ja nicht nur in diesem humanitären...
Da kommen wir gleich zu.
Okay. Aber auch in dem anderen Bereich ist es einfach so, dass ich sage, wenn wir uns einfach alle... Wir müssen uns ja nicht mehr lieben, aber es reicht, wenn wir uns akzeptieren. Dann könnten wir als Menschheit so viel mehr schaffen. Also Krieg ist so etwas Unnötiges. Die Verteidigung ist zwar notwendig, aber er ist trotzdem unnötig.
Ja.
Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir einfach alle zusammenhalten und gemeinsam einen Weg gehen, der allen Menschen zugutekommt oder allen Lebewesen, nicht nur der einzelnen Person.
Nicht nur einem selbst halt, ne? Und mit der eigenen Weltsicht oder... Wie man die Dinge halt so sieht. Übrigens noch einmal so ein kleiner christlicher Exkurs. Nächstenliebe, ne? Das fand ich nochmal ganz spannend. Ich habe mich da viel mit beschäftigt. Heißt in der Bibel nicht, den anderen zu mögen. Also nicht verliebt zu sein in den anderen oder so. Sondern Nächstenliebe heißt konkret Sorge dafür, dass er leben kann. Das ist das, worum das geht. Und ob du den dann magst oder nicht, völlig andere Geschichte. Ne?
Find ich eine super Botschaft tatsächlich.
Ich mag ist das ja so.
Ja,
ne?
Ich mag ja auch nicht alle Menschen. Nee, das ist ja auch völlig in Ordnung. Man darf ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir müssen, um es mit Margot Friedländer zu sagen, seid Menschen. Ne? Also wir müssen menschlich bleiben.
Ja, eine beeindruckende alte Dame.
Wirklich.
Ja. Okay, also das ist so der eine Bereich in deinem Leben. Jetzt kommen wir zu dem anderen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du in der Organisation Lesben und Schwule in Deutschland aktiv? Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe.
Also, sag mal bitte. Es war früher der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland.
Danke.
Aber wir haben tatsächlich gerade eine Namensänderung vollzogen.
Da wollte ich dich nämlich nachfragen, denn die ist, glaube ich, dran gewesen.
Genau.
Ne?
Wir haben uns jetzt sozusagen kompromissmäßig auf den LSVD Plus, Verband für queere Vielfalt, geeinigt. Das ist ein sehr sperriger
Name.
Das
passt besser, ne?
Ja, heutzutage. Aber genau, er passt halt, weil wir eben nicht nur für Lesben und Schwule kämpfen, sondern für queere Personen allgemein.
Was ist da deine Funktion, deine Rolle in dem Verband?
Aktuell bin ich im Landesvorstand in Schleswig-Holstein, Bereich Schule, Bildung und Sicherheit, weil ich bin ja auch Feuerwehrmann und im Katastrophenschutz tätig, auch als Sanitäter. Und deswegen habe ich halt auch diese Schwerpunkte. Und ja, es ist einfach so, dass ich auch in dem Bereich gerne weiter aktiv, also noch weiter aktiv werden möchte. Und wie es aussieht, wahrscheinlich auch dann noch in den Bundesvorstand des Vereins gehen werde.
Ach, wie schön.
Weil man muss dazu sagen, auch wenn nicht alle gerade Heteros den Verband nicht kennen, tatsächlich ist das der größte Menschenrechtsverband in Deutschland, was queere Menschenrechte angeht.
Ah, okay, das
also,
wusste ich nicht.
Ja. Was Menschenrechte angeht, das ist immer noch Amnesty International, aber was queere Menschenrechte angeht, sind wir tatsächlich der größte Menschenrechtsverband.
Okay, ja, das wusste ich nicht. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Das sind ja ein paar Gremiensitzungen, durch die du noch durch musst wahrscheinlich, bis du da dann gelandet bist. Aber bist bestimmt der Richtige da an dieser Stelle. Und das ist jetzt auch meine Frage an dich, oder ich muss mit einem Eindruck beginnen. Ich war jetzt am Samstag wieder beim Pride
Hamburg
Event, und ich muss dir sagen, was ich da immer ganz, ganz anrührend finde und was mich richtig so spirituell beflügelt, ist jedes Mal so diese Atmosphäre, jeder kann sich hier so zeigen, wie er sich wirklich empfindet. Und das finde ich sehr christlich, das gefällt mir total, ich glaube, Jesus hätte das gefallen und ich merke das aber auch für mich selber, dass ich, wenn ich da mich so bewege in diesem Pride-Event, dass ich so irgendwie lockerer werde, ich kann das gar nicht so ganz genau beschreiben, so innerlich lockerer, so zeig dich, wie du dich fühlst und tu es so, dass es jemand anderem nicht wehtut und dann ist alles gut. Ist das so, wie du das auch empfindest oder wie ist so dein
Definitiv, also Pride und auch, ich kenne ja auch die Stimmen der ganzen Hater, die dann immer sagen, ja, das ist ja nur eine Zurschaustellung. Nein, das ist also die Community an sich ist so herzlich und es ist einfach ein Safe Space der Akzeptanz und des Respekts und dem Ausleben von sich selbst. Und das ist wirklich teilweise so überwältigend, das ist wirklich sehr schön. Und wenn man in diese Kreise reinkommt, da kann man manchmal auch ein bisschen überrollt werden. Aber an sich steht Pride halt einfach für sei, wie du bist. Und so, wie du bist.
Und sei stolz darauf.
Genau, so wie du bist, ist es in Ordnung und du kannst stolz darauf sein. Ich hab heute auf Instagram einen Spruch gelesen, wo jemand sagte, schwul sein ist keine Entscheidung. Aber wenn es eine wäre, würde ich sie jedem empfehlen. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln und sagte, ja, tatsächlich, auch in meiner Findungsphase habe ich öfter darüber nachgedacht, wie wäre das, wenn man hetero wäre? Und ich sage ganz klar, ich bin tatsächlich froh, schwul zu sein. Ja. Und ich würde es auch, wenn ich die Möglichkeit hätte, es nicht umtauschen wollen.
Okay, ja. Ach, was für ein schönes Gefühl, wenn man das so sagen kann.
Trotz der ansteigenden Gewalttaten und des Hasses bleibt es trotzdem dabei, dass ich mit meinem Ich selbst sozusagen weiterhin erhobenen Hauptes durch mein Leben gehen.
Ja, wunderbar. Und das ist ja was wir allen Menschen wünschen können. Also
definitiv.
Das kann man wirklich jedem wünschen, zu sagen, also ich möchte mit meinem Leben nicht mit jemand anderem tauschen. Ich bin einfach so stolz, dass ich bin.
Das, wundervoll. Das wäre das Schönste, wenn man das von sich behaupten kann.
Ja, klasse. Was sind denn die Projekte, an denen du jetzt konkret arbeitest? Du bist im Sanitätsbereich da, Sicherheit, Schule. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Gehst du in Schulklassen oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ja viele verschiedene Verbände noch. Also hier in Schleswig-Holstein gibt es ja auch noch ein paar mehr. Auch einer der Big Player, sage ich immer, ist zum Beispiel Lambda. Lambda ist Jugendnetzwerk, also auch wenn das jetzt zum Beispiel mal Leute hören sollten, die jünger sind und sich noch nicht sicher sind, Lambda ist eine sehr gute Ansprechstelle.
Auch um sich zu finden und zu gucken, ist das mein Weg.
Genau, die machen auch Jugendgruppen, das machen wir eher weniger. Ich beziffere den LSVD mal ganz gerne als eher politischer.
Ja.
Also wir versuchen die ganzen Gesetzesänderungen die ganzen Rechte zu erkämpfen, mhm, sozusagen. Mhm. Und Lambda ist zum Beispiel sehr für eben für auch für sowas. Wir haben das, mhm, Projekt Schlau zum Beispiel, mhm, die machen, die gehen dann eben in Schulen und, mhm, machen dann genau das. Und ich gehe dann sozusagen zu den PolitikerInnen und sage so, ja, ich habe hier ein paar Lücken, die, mhm, müssen wir jetzt schließen, mhm, gemeinsam. Mhm. Und das funktioniert mal mehr und mal weniger. Mhm. Oder zum Beispiel im Bereich Sicherheit spreche ich sehr viel mit der Ansprechstelle LSBTIQ der, mhm, Landespolizei, mhm, und versuche da mit denen auch gemeinsame Gesetzesvorhaben voranzubringen. Mhm. Also Ziele, die die Polizei stärken, mhm, um damit die Polizei sozusagen uns stärken, mhm, kann. Mhm. Weil auch an dieser Stelle wir haben eine Geschichte mit der Polizei und die ist nicht positiv. Mhm. Also man, mhm, muss ja dazu sagen, die meisten wissen ja gar nicht, warum es den Christopher Street Day überhaupt gibt.
Erzähl, das, genau. Ich weiß es, ich habe es natürlich nochmal nachgelesen, genau, auch und so, sag mal nochmal.
1969, mhm, gab es ja damals eine Razzia im Stonewall.
In New York,
ne? Genau, in New, mhm, York. Und da gab es dann den ersten Aufstand. Also, mhm, da haben sich dann tatsächlich die Leute gegen diese Polizeibrutalität eben gestellt. Mhm. Und das zieht sich ja ganz, ganz lange mit rosa Listen. Mhm. Also wenn man die Geschichte mal wirklich dahinter kennt, ist, mhm, das sehr beängstigend, ja, weil das halt teilweise Sachen sind, die noch aus der NS-Zeit, ja, übernommen wurden. Also, mhm, deswegen sagen wir ja auch, dass wir eben zum Beispiel den Artikel 3, also der ja für die Gleichstellung von allen Leuten, mhm, zuständig ist, dass wir den eben auch anpassen wollen. Mhm. Ne? Eben genau aus diesen Gründen. Mhm. Und das zieht sich ja ganz, ganz lange. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo die Polizei eben nicht mehr unser Feind ist, sondern wo die Polizei tatsächlich unser Freund ist, mhm, und uns helfen kann.
Ja.
Und wirklich auch akribisch versucht, die Leute dahinter zu fassen, mhm, die uns eben auch im Netz, mhm, zum Beispiel auch beleidigen. Mhm. Und da setze ich mich zum Beispiel dann eben mit der Polizei auch ran und gucke, wie wir das grundsätzlich verbessern können. Oder, ah, okay, mit der Landesfeuerwehr zum, mhm, Beispiel bin ich auch sehr viel jetzt im Gespräch und versuche, eine Ansprechstelle zu etablieren, mhm, für queere Feuerwehrleute, wenn die zum Beispiel Herausforderungen innerhalb ihrer eigenen Wehr haben. Oder, mhm, auch WehrführerInnen, die zum Beispiel nicht wissen, wie gehe ich jetzt eigentlich mit gewissen Sachen um. Und da, mhm, bin ich zum Beispiel auch sehr froh, dass der Landesfeuerwehrverband dem sehr offen gegenüber eingestellt, ja, ist. Also, ja, unser Landesbrandmeister, das hätte ich nie, also, mhm, das ist dann mein Vorurteil sozusagen, mhm, weil man ja Feuerwehr auch immer so als, ja, als autoritäre
Struktur. Naja, vor 70 Jahren war das auch so, genau, vermutlich, ne?
Aber, mhm, der war wirklich, da habe ich offene Türen eingelernt. Ja. Der hat sich auch mit mir hingesetzt und sagt, machen wir.
Find so ich erlebe super. Ich die Feuerwehr auch durchweg.
Genau, also, mhm, Norderstedt, da habe ich zum Beispiel dann nach mehreren Anlaufversuchen, mhm, um es mal freundlich zu sagen, mhm, dann auch geschafft, dass die Feuerwehr dann gesagt hat, dass wir auf dem CSD mit einem Stand in Norderstedt dabei sind.
Ja.
Was ich aber auch da zum Beispiel ganz gut finde bei der Feuerwehr Norderstedt, ist, dass das da halt auch überhaupt keine Rolle spielt. Also, mhm, auch ich konnte in meine Wehr gehen und das relativ offen machen und das war überhaupt kein Problem.
Ja. Da zählt was anderes.
Genau, ne?
Da
zählt halt, ob du halt verlässlicher bist. Und mach deinen Job. Wir sind, ja, da, um Menschenleben zu. Und, ja, mit wem du dann ins Bett steigst, das ist da.
Bist du ein guter, genau, bist du ein freundlicher Typ und kannst helfen.
Genau, ne? Das ist das funktioniert da tatsächlich auch.
Ach, schön, das freut mich zu hören, wirklich.
Ja, aber, ja, es funktioniert halt leider nicht überall. Und dafür bin ich dann halt auch da. Oder beim THW, ja, zum Beispiel, gebe ich auch fort oder halte ich auch Vorträge. Und so welche Sachen mache ich dann halt eben. Also, wir versuchen, Bildung in die Schulen reinzubringen. Wir versuchen, für die SchülerInnen auch Situationen zu verbessern. Mhm. Wir versuchen, in der Feuerwehr, mhm, Situationen zu verbessern, mhm, und auch Positionen zu beziehen. Mhm. Deswegen, einer unserer größten Punkte ist ja auch Ergänzung der Landesverfassung in Schleswig-Holstein. Ja,
erzähl oder das nochmal bitte. Genau, das interessiert mich nochmal. Was für ein Wortlaut wünscht ihr euch denn? Im Moment ist ja, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten, richtig? Ich weiß es gar nicht auswendig, erzähl mal.
Ich müsste auch tatsächlich in die Landesverfassung reingucken, was da im Wort wörtlich drin steht. Aber unser Hauptziel ist ja das Grundgesetz. Ja. Die Landesverfassung ist ja sozusagen ein Schritt mehr, dass, ja, man, weil ein Landesbeamter ist ja erstmal dem Land verpflichtet, mhm, und danach, das war auch eine Diskussion, die wir mit der CDU zum Beispiel ganz viel tatsächlich haben, wo wir jetzt hoffentlich aber in die richtigen Richtungen gehen. Und wir möchten halt grundsätzlich, dass man auch unabhängig von der sexuellen Identität oder auch des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung eben ja frei leben kann. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, aber das ist doch so. Und dann möchte ich an dieser Stelle immer noch das ganz gerne das Beispiel bringen, dass bis 2024 nicht mal homosexuelle Männer, sondern auch bisexuelle oder Männer, die grundsätzlich mit Männern Geschlechtsverkehr hatten, kein Blut spenden durften. Also der Beschluss kommt auf 23, 24 wurde das realistisch erst umgesetzt. Okay. Genau. Aber das wussten die wenigsten. Und das ist so eine Sache, man sagt ja immer, ja, ihr habt doch alles, was, ihr habt doch eure, eure Homo-Ehe, was wollt ihr denn noch? Gleichberechtigung wäre schön. Ja. Wenn ich mit meinem Freund über den Jungfernstieg laufe, dann möchte ich nicht bepöbelt,
bespuckt. Keine Kommentare,
genau, etc. Dann möchte ich einfach, einfach darüber laufen können. Oder auch Adoptionsrechte sind genau das Gleiche. Gibt es auch eine interessante Geschichte zu. Kurz gesagt, auch da ist es diskriminierend. Bist du in einer heteronormativen Beziehung, wirst du beispielsweise direkt als Elternteil anerkannt, wenn deine Partnerin eben ein Kind mit in die Ehe bringt. Also nach der Geburt ist bei homosexuellen Paaren nicht so. So. Und deswegen, und dafür kämpfen wir halt eben, dass die Sachen in das Grundgesetz reinkommen und dann in die Landesverfassung. Okay. Dass eben diese Aspekte von der sexuellen Orientierung und auch der Geschlechtlichkeit eben, also grundsätzlich einfach queere Menschenrechte eben gewürdigt werden und akzeptiert werden.
Da ist der Wind ja schärfer geworden. Also so die Regenbogenfahne als Zirkuszelt und so weiter zu bezeichnen, das ist ja schon wirklich
Das ist schon heftig.
Radikal, also, heftig, ne?
Aber ich musste halt, also ich war auch nicht überrascht, sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich an die Rede von Merz denke, wo er da auf diesem Bierkasten stand und sagte, die gleichgeschlechtliche Ehe wird es mit uns nicht geben. So. Oder es gab tatsächlich auch ein paar Interviews, wo er sich zwar für uns ausgesprochen hat, also in Anführungsstrichen, aber man durchaus gemerkt hat, dass ihm das sehr schwer fiel.
Ja.
Und deswegen wundert mich das nicht. Was ich aber gut finde, zumindest wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte, gab heute bei uns in der Gruppe eine Anfrage von der SPD an die Landesregierung, was die Beflaggung angeht. Und da hatte die Landesregierung, ist ja auch CDU geführt, grundsätzlich gesagt, dass das die Ministerien erstmal selbst entscheiden und dass die denen da auch nicht reinfuschen. Und dass es durchaus ja auch Beflaggung bereits gab, Regenbogenbeflaggung, und dass die das auch nicht verbieten würden. Zumindest wenn ich das der Anfrage, ich habe es ja noch nicht ganz durchgelesen, aber da gerne mal sonst reinschauen.
Ja, okay.
Für die es interessiert.
Ne? Okay, ja, alles klar.
Also Schleswig-Holstein ist ja auch Mitbefürworter des Grundgesetzes, der Grundgesetzergänzung.
Okay. Also, wenn jetzt hier in Norderstedt jemand uns zuhört und man kennt jemanden, wo man denkt, die Person ist in der Findungsphase und weiß noch nicht so richtig, welche Spur sie verfolgen will im Leben, so mit der eigenen sexuellen Orientierung oder so Beziehungsgestaltung, könnte sie sich durchaus an dich wenden und du wüsstest, wo du die hinschicken könntest.
Das definitiv. Also wenn ich eine Sache kann, dann ist es genügend Kontakte aus der Schublade ziehen und sagen, versuch's mal da.
Ja, ja. Das ist doch super, das ist doch schön.
Aber versuche ich natürlich auch gerne zu helfen, wo es geht.
Ja.
Also
ja.
Was ich halt immer sagen kann, traut euch.
Ja.
Es ist befreiend. Ich kenne viele Schicksale, wo Leute wirklich Jahrzehnte sich immer noch verstecken, wo ich sage, die sind unglaublich unglücklich. Weil manche auch die Angst haben, ja, aber meine Freunde, ganz ehrlich, wenn eure Freunde das nicht akzeptieren, dann sind das keine Freunde.
Nee, dann sind es keine, ja,
das genau, stimmt. Und deswegen sage ich, traut euch wirklich, es ist nichts Schlimmes, es ist befreiend und ihr seid so gut, wie ihr seid.
Ja,
okay. Ne, weil Gott hat euch dann genauso geschaffen.
So sieht es aus,
dementsprechend ist das auch in Ordnung so.
Danke. Also, du machst ja jetzt, also haben wir jetzt gehört, ganz viel mit dem Rettungsstern, bist sehr politisch aktiv für die queere Bewegung, ne? Und bist beruflicher als Sanitätsdozent.
Genau.
Unterwegs?
Genau, also als Dozent im Gesundheitswesen, so heißt das so schön. Okay,
danke, ja.
Genau.
Erste-Hilfe-Kurse, Ausbildung von SanitäterInnen.
Genau.
Und so.
Genau.
Okay, okay. Und das klingt, finde ich, nach sehr viel. Ne? Erstmal so dass ich stelle mir vor, du bist viel unterwegs, viel auf Achse,
definitiv,
viel unter Strom auch, ne? Was machst du, wenn du jetzt, du hast einen freien Tag, kein Termin, kein Gremium, nichts zu organisieren, so, ne? Was machst du dann? Womit verbringst du deine Zeit, wenn du nur Zeit hast?
Also ich weiß gar nicht, ob das schon mal vorgekommen ist.
Er klingt nicht so, aber ich wollte es mal fragen.
Aber tatsächlich versuche ich dann, mit meinen Freunden was zu unternehmen. Mhm. Also weil das sind die Leute, die mich auch am Leben halten, sag ich mal so, mit denen ich mit meinen Sorgen und Nöten immer zu denen kommen kann. Und ich habe tatsächlich Glück. Also ich habe einen Freundeskreis, auf den ich mich wirklich blind verlassen kann, wo ich mitten in der Nacht um 3 Uhr anrufen kann. Und das meine ich auch so. Also ich bin zum Beispiel mal in Höher Hannover liegen geblieben und da hat eine Freundin dann tatsächlich gesagt, ja, ich hole dich ab, kein Problem.
Wow.
So, also deswegen und dann unternehme ich halt mit denen was. Das ist für mich mein Ausgleich. Weil wenn ich mir jetzt noch ein Hobby anlache, dann
wird schwierig, dann vermutlich. Wird das ne? Ja, ne, klar. Und wenn du jetzt so über die Zukunft so deiner Aktivitäten nachdenkst, also eins haben wir ja schon gehört, du möchtest gerne noch aktiver die Geschicke im Bundesvorstand leiten. Ne? Was hast du noch vor? Was liegt noch so an für dich? So hast du
also wenn es eine Sache gibt, dann sind es Ideen, die habe ich en masse. Ich möchte unglaublich vieles.
Ja.
Ich wüsste auch gar nicht, also ich glaube, dann würde der Podcast hier 12 Stunden gehen. Aber so die wichtigsten Sachen.
Best of, ne?
Genau,
die drei besten.
Das Best of neben eben der queerpolitischen Sache ist erstens der Ausbau der humanitären Hilfe bei mir im Verein.
Ja.
Das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil es gibt so viele Menschen, die leiden, die nicht leiden müssen. Das heißt, Ausbau nicht nur in die Ukraine, sondern auch in andere Länder. Und dann auch nicht nach dem Prinzip, hier habt ihr mal eine Packung Kekse, erfreut euch dran, sondern nach dem Prinzip, ich zeige euch, wie ihr euer Leben selbst umkrempeln könnt und nachhaltig selbst leben könnt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, der mir auch sehr unter den Fingernägeln brennt, ich bin ja nun mal eben auch hier in Norderstedt oder in Schleswig-Holstein als sogenannter App-Retter. Das heißt, wenn bei mir in der Nähe eine Reanimation ist, dann werde ich dahin alarmiert.
Ah, okay.
Ja. Und entsprechend habe ich natürlich schon mehrere Reanimationen auch begleitet. Auch da gerne auch nochmal an die ZuhörerInnen, macht gerne nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs. Ihr werdet sehr viel vergessen. Deswegen, und wenn ihr mal so eine Situation habt, wendet euch bitte auch gerne an die Notfallseelsorge, weil das ist wirklich ein Punkt, der oft auch vergessen wird, auch von uns Rettungskräften. Genau, und da möchte ich eben erstmal Erste Hilfe in Schulen bringen.
Ja.
Es gibt da einmal, ich möchte ganz gerne ein Schulprogramm, da bin ich auch schon mit ein paar Schulen in Norderstedt versuchen, das zu realisieren, dass wir tatsächlich dann so ne, 2 Unterrichtsstunden einfach mal nur Reanimation machen und wirklich, dass das mal trainiert wird, ne, so als Grundlage. Und in dem Atemzug möchte ich auch gerne aufbauen. Ich versuche gerade sogenannte 112 Minuten Erste-Hilfe-Kurse zu starten, weil jetzt sagst du zum Beispiel, ey Florian, ich habe mal wieder Lust und ich muss mal mein Erste-Hilfe-Wissen auffrischen. Jetzt guckst du aber so im Internet und sagst, also mich jetzt irgendwie den ganzen Tag am Wochenende jetzt
für berufstätige Leute ist das mitunter echt, und wenn die noch engagiert sind und so.
Da habe ich überhaupt keine Lust drauf und deswegen möchte ich jetzt probieren, diese 112 Minuten Erste-Hilfe-Kurse zu machen. Das heißt, das sind 2 Stunden, wo wir wirklich nochmal so die Basics durchgehen, wie rette ich ein Menschenleben. Ne? Also Notruf, Rettungskette, Seitenlage, Herz- und Wiederbelebung, weil wenn die Laien nicht anfangen, dann brauchen wir auch nicht weitermachen.
Wenn wir hier unsere Kurse machen, das ist immer der gleiche Schnack. Ne? Genau. Ihr müsst das machen, sonst haben die es echt schwer, die Leute da.
Wir kriegen's. Also du musst halt nach 3 Minuten stirbt das Gehirn ohne Sauerstoff halt ab.
Ist klar,
so. Mit der Reanimation kannst du es natürlich noch herauszögern, aber halt auch nicht endlos. Und deswegen, also das ist zeitkritisch.
Ich bin ja immer beeindruckt, wie gut geschult die Leute in den Leitstellen sind und wie gut die einen auch anleiten.
Werden sie aber auch ausgebildet.
Ja, machen sie aber auch super, muss ich sagen. Also das ist auch eine Ermutigung einfach, wenn es eine schwierige Situation gibt, 112, die Leute coachen euch dadurch.
Ja.
Sogar mit dem Rhythmus Rhythmus des Drückens.
Ja, genau. Ne? Das macht die Leitstelle auch. Und ich sage auch immer, weil es gibt ja immer diese 5W-Fragen, vergesst die. Ruft an. Ruft einfach an. Ja. Die Kolleginnen der Leitstelle sagen
die euch schon, was sie wollen. Ne?
Genau. Und die gehen das mit euch auch alles durch. Also habt bloß keine Angst, in der Notfallsituation die 112 zu wählen. Ja, und das sind halt so die Projekte, die ich auf jeden Fall noch voranbringen möchte, die mir noch sehr unter den Fingernägeln
kommen. Ja, okay. Florian, ich danke dir. Das war ein sehr anregendes Gespräch für mich. Sehr mutmachend, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und einfach anzufangen, Leuten zu helfen. Und wenn jemand bei euch mitmachen will, ne, Internet alles zu finden.
Immer gerne.
Ne, und was einen erwartet, sind nicht nur sehr sinnvolle Tätigkeiten, sondern offenbar auch eine sehr nette Gruppe von Menschen, mit denen man gerne seine Zeit verbringt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern geschehen. Ich sage vielen Dank und das war wieder Geh wie Gott suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt, heute mit Florian Wieczorek. Tschüss, alles Gute. Gott segne euch.